Episode 192. In 10 Monaten zum Produkt, wie MuZero eine Vision in hochmoderne Realität verwandelte. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, was ein Hyperloop ist, wie ein Team diesen in Rekordzeit realisiert hat und was das Ganze mit Systems Engineering zu tun hat. Daher darf ich heute im Podcast zwei Menschen aus Süddeutschland begrüßen. Sie haben an einem super innovativen Projekt mitgearbeitet. Gast Nummer 1 ist Iris. Sie hat sich mit neuronalen Netzen und deren Anwendung bei der Erkennung von Drohnen beschäftigt. Zwischenzeitlich hat sie die betrieblichen Abläufe bei MuZero geleitet und jetzt ist sie als Data Scientist bei der ENBW beschäftigt. Mein zweiter Gast ist Leonard. Er hat seinen Bachelor in der Mechatronik und Informationstechnologie am Karlsruher Institut für Technologie gemacht und bereitet sich nun auf seinen Master im Bereich computergestützte Wissenschaft und Technik vor. Herzlich willkommen im Podcast, Iris Landerer und Leonard Döring.
Hallo.
Hallo zusammen. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Und genau, mein Name ist Iris. Leo und ich sind von der Hochschulgruppe MuZero Hyperloop. Und vielleicht kurz ein paar Worte zu mir persönlich. Ich war damals Head of Operations und hab dort das Projektmanagement und alles Mögliche, was mit Marketing und Eventmanagement und Recruiting geleitet. Und genau, mittlerweile bin ich eigentlich nur noch Alumni, arbeite mittlerweile als Data Scientist bei der NBW, also Energie Baden-Württemberg, bin von Hintergrund Informatikerin und bin aber trotzdem immer noch aktiv in unserem Verein MuZero Hyperloop.
Okay, cool. Ja, danke. Schön, dass du dabei bist, Iris.
Sehr gerne.
Du, Leonard, bist du noch Student?
Ich bin noch Student, ja. Ich habe tatsächlich damals mit dem Ende meines Bachelors im Prinzip das ganze Thema ins Leben gerufen in Karlsruhe zusammen mit dem Olaf. Und wir fanden das einfach damals wahnsinnig spannend, was da an der Technischen Universität in München mit dem Thema Hyperloop lief. Und wir wollten das Ganze nach Karlsruhe holen, das Thema, ins schöne Baden-Württemberg. Und haben gesagt, komm, das können wir auch. Haben uns dann wirklich hingesetzt und dieses Thema bei uns aufgegriffen. Ich persönlich habe Mechatronik studiert im Bachelor, bin tatsächlich jetzt auch nach den anderthalb Jahren bei MuZero, in denen ich als Team-Captain sogar ein bisschen das Gesamtprojekt gescreent und geleitet habe, bin ich jetzt tatsächlich auch für meinen Master nach München gegangen, studiere jetzt ein bisschen was anderes, was in Karlsruhe leider nicht angeboten wurde, bin aber auch noch als Alumni und als Advisor aktiv im Verein und freue mich total auf das Gespräch mit dir heute.
Ja, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich glaube, wir hatten ein paar technische Probleme zu Anfang, da mussten wir es nochmal verschieben, aber irgendwie kriegen wir das schon hin hier heute. Ja, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier so ein bisschen mir Rede und Antwort zu stehen und für die Systems Engineering Community so ein bisschen Einblick zu geben, was ihr denn bei MuZero Hyperloop gemacht habt. Wenn ihr jetzt da so aus dem FF erzählt und das kommt dir so flüssig über die Lippen, MuZero Hyperloop. Iris, was ist denn dieses Projekt? Kannst du das den Zuhörern mal ein bisschen näher erläutern?
Genau, also MuZero Hyperloop, wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Hyperloop. Für viele vielleicht ein Begriff, für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen, Hyperloop ist letztendlich eine Magnetschwebebahn in einer Röhre. Also der Begriff wurde vor allem nochmal im Jahr 2013 von Elon Musk geprägt, gab zwar schon auch davor, aber genau, Elon Musk hat das nochmal ins Leben gerufen. Der hat damals ein White Paper geschrieben und dieses Konzept von Hyperloop umrissen. Und eben, also letztendlich kann man sich so einen Hyperloop vorstellen. Man hat eine Röhre, die ist teilvakuumiert Und durch die schweben Kapseln. Diese Kapseln nennt man Pods. Und dadurch, dass man halt einen sehr geringen Luftwiderstand und auch einen sehr geringen Rollwiderstand hat, weil das eben magnetisch schwebt, hat man kann man sehr hohe Geschwindigkeiten, so zwischen 900 und 1200 km/h erreichen. Und unser Verein beschäftigt sich damit, solche Kapseln, also solche Pods, die durch diese Röhre fahren, sozusagen zu erforschen und aber auch selbst auch so Prototypen davon herzustellen. Und das Ganze, also ich habe ja schon Elon Musk kurz erwähnt. Letztendlich hat Elon Musk das damals als Wettbewerb für die ganze Welt ausgeschrieben, also das zum Beispiel gerade Studententeams, aber auch andere Teams auf der ganzen Welt sich an dieser, an dem Konzept mal erproben und dort ein bisschen Forschung betreiben. Und es gab immer wieder diese Wettbewerbe, die Hyperloop Pod Competitions von Elon Musk, die fanden bei SpaceX dann statt, wo dann halt eben einmal im Jahr Leute aus der ganzen Welt mit ihren Kapseln, also mit ihren Pods, angetreten sind und sich gemessen haben. Und genau das machen wir bei MeZero Hyperloop auch. Wir haben eben auch einen Prototypen entwickelt und haben damals zwar nicht bei dem SpaceX Competition, weil die gibt es mittlerweile jetzt nicht mehr, aber bei der European Hyperloop Week, das ist jetzt ein neuer Wettbewerb, aber mit dem gleichen Ziel sozusagen, dass man Hyperloop-Pods baut und die dort erprobt, haben wir daran teilgenommen.
Okay, cool, das hört sich ja toll an. Und diese Week, die Hyperloop-Week, die du gerade genannt hast, da habt ihr teilgenommen dann?
Genau, da haben wir 2021 im Juli, das war in Valencia, haben wir daran teilgenommen.
Cool, und das Ganze in der Pandemiezeit.
Ja, genau, das war in der Pandemiezeit. Es war auch damals dann sehr schade, weil eigentlich wir haben ein großes Team, 50 bis 60 Leute hatten wir und wir konnten dann aber gar nicht mit so vielen anreisen, weil damals war in Valencia ziemlich Corona.
Oh Mann, das ist
hat ziemlich Corona gewütet und waren wir mit nicht ganz so vielen Leuten da.
Das aber war natürlich ein bisschen schade für die Leute, die da nicht mit konnten. Ne?
Genau, aber wir fahren dieses Jahr auch wieder hin und dieses Mal hoffen wir, dass es besser wird.
Okay, ja, das scheint ja so zu sein. Das Projekt und das, was ihr mit diesem Projekt verfolgt, ist das rein durch diese Competition, die Elon Musk ausgerufen hat, motiviert? Oder was ist so eure Mission? Was wollt ihr erreichen mit dem Projekt?
Letztendlich, klar, auf der einen Seite wollen wir natürlich gut in diesem Wettbewerb abschneiden, aber das ist nicht alles. Also letztendlich wollen wir halt einen Beitrag zur weltweiten Hyperloop-Forschung beitragen, weil das ist, also so, wenn man sich das so vorstellt, die Vision von einem Hyperloop, dass es das irgendwann mal gibt, das ist ziemlich cool. Also Beispiel von jetzt hier in Karlsruhe oder sowas nach Berlin wären es dann irgendwie so halbe Stunde oder sowas. Wenn man sich sowas vorstellt, dass es das vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren oder sowas geben würde, das ist cool. Das verändert eigentlich die gesamte Gesellschaft. Ich kann irgendwie sagen, heute Abend gehe ich mal noch kurz nach Berlin oder Italien oder was auch immer und treffe mich dort mit Leuten, hab ein Wein oder sowas. Das verändert sowohl das Sozialleben als auch das gesellschaftliche Leben. Ich kann eigentlich dann in Berlin wohnen, in Karlsruhe arbeiten, egal was. Also das ist auch so ein Antrieb, den wir definitiv haben.
Okay, cool. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt 50 bis 60 Leute. Was machen die alle? Wie seid ihr aufgestellt? Wie seid ihr aufgeteilt? Was sind so die Aufgaben, Leonard?
Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, beziehungsweise im Prinzip ist es wie ein Konzern oder eine kleine Firma auch. Also wir haben verschiedene technische Divisionen, heißen die bei uns, die sich mit unterschiedlichen Dingen beschäftigen. Das eine ist zum Beispiel für die Aerodynamik, die beschäftigen sich dann mit der Außenhülle des Prototypen. Wir haben eine Division für die Elektronik, die einfach gucken, dass im Prinzip das Gehirn des Pods funktioniert. Aber Iris zum Beispiel war ja unsere Leiterin in Operations. Das bedeutet, auch da haben wir natürlich wie jede Firma eine Division, die sich mit Marketing, Event Planning und allem beschäftigen muss. Und auch wie jede gute Firma hatten wir einen Vorstand, der das Ganze ein bisschen überblickt hat und das Ganze ein bisschen gesteuert hat.
Okay, die dann auch wahrscheinlich die Finanzierung angekurbelt haben und so weiter. Weil ich habe mich ja auf der Webseite so ein bisschen umgeguckt. Ihr habt da ja schon ordentlich Material auch verbaut, ne?
Das ist auch eine sehr große Herausforderung gewesen, gerade in der Pandemie. Und es war ja wirklich auch der Anfang der Pandemie. Also wir haben ja wirklich gestartet mit den ersten, ich glaube, 5 oder 6 Leuten. Das war wirklich so März, April 2020, also genau da, wo Corona losging. Und man kann sich gut vorstellen, dass da die Firmen nicht gerade so erpicht darauf waren, mit Geld um sich zu schmeißen, wenn sie ihre eigenen Mitarbeiter irgendwie in Teilzeit geschickt haben oder in Zeitarbeit. Und das war für uns auch am Anfang sehr kompliziert. Und wir hatten ja auch noch nichts vorzuweisen, sondern es war wirklich nur die Vision und unser Team. Und das haben wir dann einfach wirklich so gut rübergebracht, schätze ich mal, dass es funktioniert hat und die Leute gesagt haben, hey, das ist cool, wir glauben an euren Traum und wir unterstützen euch da.
Mhm. Das hört sich echt toll an. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt also Divisionen, Aerodynamik, Operations, Antrieb. Gibt es noch weitere? Das sind ja Disziplinen, Fachdisziplinen, die irgendwas dazu beitragen. Mhm. Ich glaube, meine Hörer, die interessiert das, wie seid ihr da aufgestellt? Auch ja, halt auch technisch gesehen.
Ja. Also man muss auch da dazu sagen, dass es sich von Season zu Season unterscheidet. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was das konkrete Team dann in der Saison erreichen will, was sie bauen wollen. Wir hatten quasi 3 übergeordnete technische Divisionen. Eine für die Niedervolt-Elektronik, also wirklich das komplette Gehirn des Pods, alle Steuergeräte, alles, was irgendwie steuert im Prinzip und angesteuert werden muss. Wir hatten eine Division, die sich mit Hochvolt beschäftigt hat, also wirklich den Antrieb, den Motor entwickelt hat, die Leistungselektronik und die Hochvoltbatterie dazu. Und dann hatten wir eine Division, die sich im Prinzip mit dem kompletten strukturellen und mechanischen befasst hat. Da waren dann wirklich alles untergliedert. Da haben wir dann zum Teil auch nochmal Subdivisions gegründet, um das einfach noch ein bisschen feiner aufzugliedern. Da hatten wir eine Subdivision, die sich mit Packaging beschäftigt hat. Und dem Rahmen im Prinzip, also das Hauptchassis sich überlegt hat, wie soll alles am Ende verbunden werden. Wir hatten eine Division, die wirklich hauptsächlich Aerodynamik und Cooling gemacht hat. Das bedeutet, die waren viel auch mit solchen Computational Fluid Dynamics Simulationen betraut. Und die 3. Subdivision da war wirklich einfach strukturell. Also die haben dann an den Brakes gearbeitet, an den Lateral Control Modules haben wir das genannt. Das war im Prinzip die Führung auf der Schiene, die mechanische Führung. Und dann hatten wir noch ein Team für die Suspension, die geguckt haben, dass das Ganze eben ordentlich gefedert ist.
Mhm, mhm. Boah, das sind ja Disziplinen, die habe ich bisher in meinem Leben noch gar nicht wirklich alle gehört. Von daher, ich bin wirklich baff begeistert. Und du hast gerade auch noch gesagt, Simulation. Also ihr habt dann vieles auch simuliert, weil ihr wahrscheinlich zu Anfang gar nicht unbedingt das Material da hattet. Oder wie seid ihr gestartet? Wie seid ihr vorangekommen dann in der...
Ja, also Simulationen sind definitiv das A und O, gerade so im Prototypenbau, weil es einfach unfassbar teuer ist, solche Einzelstücke im Prinzip zu fertigen. Und es dauert einfach auch viel zu lang. Also wenn wir jetzt für jedes Teil, was wir mal austesten wollten, wo wir mal was probieren wollten, wenn wir das alles direkt getestet und hergestellt hätten, da wären wir nicht fertig geworden. Das bedeutet, wir haben sehr viel mit FEM-Simulation gemacht, gerade auch im Bereich unseres Linearmotors, weil der musste einfach sitzen. Die Entwicklung von dem Motor war unfassbar teuer und da mussten wir wirklich sicherstellen, dass im ersten Anlauf das Teil wirklich funktioniert. Und da haben wir uns dann auch selber wirklich Simulationsumgebungen geschrieben, also teilprogrammiert auch, wo wir das Ganze streamlinen konnten. Also wir haben zum Beispiel Comsol Multiphysics verwendet als FEM-Tool für die Simulation vom Motor. Und das wiederum, dieses Tool hat verschiedene Schnittstellen geboten, wo wir dann zum Beispiel klare Datenstrukturen geoutputtet haben. Die haben wir in MATLAB überführt und dort dann ausgewertet. Das bedeutet, wir haben uns da wirklich so eine Pipeline gebaut, wo wir nur die Parameter in Comsol reingeschmissen haben und am Ende hat uns dann MATLAB angezeigt, wie wir mit diesem Motor jetzt fahren würden. Mhm. Und das beschleunigt natürlich auch den Entwicklungsprozess enorm.
Okay, und das heißt, dass die ersten Investitionen, die ihr dann gemacht habt, waren in diese Simulationsprogramme oder habt ihr die vielleicht sogar noch gefördert gekriegt von der Uni? Vielleicht
da haben wir
die Lizenzen?
Richtig, da haben wir eigentlich ausschließlich auf Software zurückgegriffen, wo die Lizenzen für Studenten kostenlos sind oder ja, wo die Uni halt welche hat.
Okay, und dann, du hast gerade was ganz Spannendes noch wieder gesagt, du hast dann aus dem dass sie die ersten Simulationen in den zweiten Teil eurer Simulationen oder Analysen dann überführt. Also du hast ja quasi eine Modell-zu-Modell-Transformation gemacht.
Richtig.
Ne? Also richtig. Die Ergebnisse aus dem einen Modell in das andere dann gebracht.
Ja. Genau. Also wir haben dann quasi, wir hatten quasi in MATLAB, in Simulink, hatten wir unser Regelmodell, um den Motor zu regeln. Und um die Parameter für den Motor immer zu updaten, brauchten wir eben die FEM-Simulationen aus Comsol. Und die haben wir dann so gestreamlined, dass die ausgegebenen Daten sofort verwendet werden konnten und wir eben dann nicht erstmal noch dran rumfimmeln müssen, sondern da kam der Datensatz, der konnte direkt in MATLAB importiert werden und dann konnten wir mit dem Simulink-Modell unsere Reglerparameter ausprobieren.
Okay. Und das ist jetzt ja eher Hardware-Antrieb, sag ich mal, so in diese Richtung. Hochvolt-Elektronik, denke ich mal, in diesen Bereich fällt das.
Genau.
Wie sah es bei der Niedervolt-Elektronik aus? Was habt ihr denn da gemacht? Kannst du da auch was zu sagen?
Es hält sich in Grenzen. Da muss ich sagen, war ich nicht so tief involviert. Also ich habe ein bisschen dabei geholfen, die Simulationsumgebung für den Motor aufzubauen. Deswegen weiß ich da ein bisschen besser Bescheid. Bei der Niedervolt-Elektronik weiß ich nur, dass es wirklich das höchste Anliegen war, das möglichst modular zu machen. Das bedeutet, wir hatten dort so Basisplatinen im Prinzip, die eine gewisse Grundfunktionalität hatten. Und diese Basisplatinen konnten dann erweitert werden durch Platinen, die man oben drauf gesteckt hat. Das bedeutet, die wurden dann individuell für die jeweilige Aufgabe angepasst. Zum Beispiel für unsere Sensorik hatten wir so eine Aufsteckplatine. Wir hatten eine für unsere Bremsen. Und die konnte man dann relativ einfach switchen. Und das hat das Ganze auch nochmal beschleunigt, weil wir diese Basisplatine einfach überall rumfliegen hatten. Und dann kann man auch schnell mal was Neues testen. Aber diese Basisfunktionalität muss man dann nicht jedes Mal auf jede neue Platine mit draufklatschen. Und das war so.
Hat er was Eigenes entwickelt für diese Basisplatine? Oder
genau, ja.
Irgendwie was Vorhandenes?
Das hat unser genialer Leiter der Niedervolt Elektronik wirklich alles selbst entwickelt. Also der hatte auch schon sehr viel Erfahrung. Der hatte seinerzeit im ersten Jahr direkt als Leiter, technischer Leiter, ein autonomes Fahrzeug im Formula Student Team aufgebaut. Und entsprechend war der dann natürlich auch hervorragend qualifiziert, ja. um das dann bei uns zu machen.
Ja. Was ich oft höre, ist im Bereich Systems Engineering oder generell Entwicklung von mechatronischen Systemen, da wird immer ganz viel Papier erzeugt und das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Das hört sich bei euch jetzt gar nicht so an. Also habt ihr viel dokumentiert, sagen wir es mal anders, dokumentiert sollte es ja schon sein, aber habt ihr viele Dokumente erzeugt?
Definiere Dokumente, also...
Ja, also ne, hier ein Papier, was du aufschlägst, Inhaltsverzeichnis, Titelblatt etc. pp.
Ah, okay.
Brauchtet ihr da viel von oder wie würdest du das einschätzen? Wahrscheinlich hast du nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil du noch nicht so viele Firmen gesehen hast. Aber so dein Gefühl.
Also dokumentieren sollte man immer mehr, als man es am Ende tut, definitiv. Dokumentiert haben wir aber auf jeden Fall, nur haben wir dafür einfach eine Wiki-Struktur. Also online das Ganze ist quasi eingebettet in unsere Webseite. Da haben wir einfach eine Subdomain im Prinzip, wo alle ihre, ich glaube, das ist DokuWiki, genau, ist Open Source. Und da haben wir dann im Prinzip alles dokumentiert, was in irgendeiner Form relevant war. Aber klar, wenn man so eine kurze Zeit an so einem Projekt extrem intensiv arbeitet, wo wenige Leute extrem viel Kernwissen, also es gibt immer so ein bisschen so ein Kernteam, was extrem viel Zeit investiert und die haben so viel Wissen, dass man da für die Season noch nicht so viel dokumentieren muss. Aber für die nächste Season ist es eigentlich wahnsinnig wichtig, dass die dann sehen, okay, so hat das funktioniert, so können wir das übernehmen und das müssen wir vielleicht abändern.
Ja. Iris, sag uns doch nochmal, was sind diese Seasons? Ich weiß ja, dass ihr einen sehr, sehr straffen Zeitplan hattet im ersten Jahr. Erzähl uns doch dazu nochmal was.
Genau, also die Seasons, die sind eigentlich, die orientieren sich an dem Wettbewerb, also an der European Hyperloop Week. Also eine Season baut sozusagen halt einen Pod und nimmt dann an dieser European Hyperloop Week teil und das ist sozusagen dann in einem Zyklus von einem Jahr, also es fängt dann immer zum neuen Semester, im Wintersemester an, also Oktober im Jahr und genau, dann hat man so bis Juli 20, also bis Juli des nächsten Jahres sozusagen Zeit, den Prototyp zu bauen und den fahrtüchtig zu bekommen. Mhm. Und genau so sind wir gegliedert. Und wir sind jetzt gerade in Season 2, also eben Leo und ich haben in der ersten Season das alles aufgebaut und jetzt haben wir das aber übergeben an andere sehr fähige Kollegen und Kolleginnen von uns, die jetzt da weitermachen.
Nehmen die eure Architektur, die ihr jetzt entworfen habt, nehmen die die mit und entwickeln die weiter oder bauen die einen komplett eigenen Pod? Wie sieht das aus?
Also die orientieren sich schon an dem, was, also die bauen schon nochmal, also sozusagen noch, also physisch schon nochmal einen neuen Pod, aber die fangen nicht ganz von null an, weil das wäre ja ja auch doof. Wir haben nämlich ziemlich viele Erkenntnisse so jetzt im letzten Jahr gewonnen und bauen da auf jeden Fall auf vielen Erkenntnissen von uns auf, versuchen aber trotzdem natürlich auch ihre eigenen Konzepte. Also so was halt auch letztes Jahr vielleicht nicht ganz so gut gegangen ist, halt einfach zu verbessern und da neue Konzepte aufzubauen.
Ja. Jetzt weiß ich nicht, hast du eben gesagt, wie lange ihr gebraucht habt bis zur Hyperloop?
European Hyperloop Week. Also ungefähr 10 Monate haben wir.
10 Monate.
10 Monate, ja.
Und dann ist das ein Stück Hardware geworden, Stück Hardware-Mechanik. Das war wie groß, damit man sich das mal vorstellen kann? War das jetzt so groß wie ein Handy oder?
Nee, das ist schon um einiges größer. Also ja? Unser Prototyp war ein bisschen mehr als 2 Meter lang, ziemlich schwer. Also ich glaube, gewogen hat er mindestens über 200 Kilo. Also das hat man nicht einfach mal irgendwie so.
Also über 2 Meter lang, das heißt also, ich hätte mich da reinlegen oder setzen können.
Ja, also der ist vielleicht nicht dafür da, also da war vor allem Technik drin, der ist nicht dafür da, dass es irgendwie bemannt ist oder so, aber also jetzt zum Vergleich, die richtigen Pods, also in Fullscale, die werden dann irgendwann mal vielleicht so um die 30 Meter groß sein, also so kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Waggon vom Zug letztendlich von der Größe, aber genau eben unser Prototyp war dann eher so 2 Meter, es war auch schon groß genug.
Okay, so, und das, also ich bin wirklich begeistert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und als ich euer Interview bei Boris Gloger gehört habe, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, die machen ja eigentlich Systems Engineering. Wusstet ihr das?
So ein bisschen. Also wir haben tatsächlich auch am Anfang sehr viel darüber gesprochen, wie wir das Projekt aufziehen wollen, organisatorisch, aber vor allem auch quasi ingenieurstechnisch. Und viele von uns sind sehr, sehr große Fans von so einem Interface-basierten Ansatz, dass man wirklich sagt, okay, wir haben hier verschiedene Systeme und wir definieren am Anfang das allererste, was wir machen, ist, wir definieren die Schnittstellen zwischen diesen Systemen und dann können die einzelnen Teams, die ja alle an ihrem eigenen System im Prinzip arbeiten, relativ unabhängig arbeiten, weil sie ihre Schnittstelle schon kennen und genau wissen, was sie quasi verwenden können und was nicht. Wie so oft, gerade bei so einem Projekt, ist es natürlich vollkommen utopisch, dass das am Anfang gefixt werden kann und danach sich dann nichts mehr dran ändert. Aber gerade so dieses Systems Engineering zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel auch mal so ein bisschen aufgeclustert, wie sind die einzelnen Systeme miteinander verbunden, welche Arten von, gibt es ja immer dann Energiefluss, Informationsfluss, was wird da ausgetauscht? Das war für uns auch ein großes Thema, weil es halt einfach eine sehr, die Komplexität des Systems irgendwie ein bisschen greifbarer macht.
Habt ihr da irgendwie eine Methodik verwendet oder sowas? Weil das, was du gerade sagst, das erinnert mich an eine. Ich will es dir jetzt geben.
Also wir haben überlegt, tatsächlich unser System einmal komplett in SysML zu modellieren. Haben da dann auch mit dem Lehrstuhl gesprochen, die uns dann in Anbetracht der Kürze des Projektes und der einfach noch nicht so großen Komplexität davon abgeraten haben, dass sie gesagt haben, das würde wahrscheinlich länger dauern, euch da reinzufuchsen und das Ganze aufzusetzen. Aber nichtsdestoweniger, man macht ja im Prinzip implizit auch die ganze Zeit eine Art des Systems Engineerings. Und das merkt man, finde ich, auch immer wieder.
Ja, okay. Also kurz und knapp gesagt, SysML ist wirklich... Da muss man sich reinfuchsen, da haben sie recht gehabt. Und wer es kann, der kann das wahrscheinlich dann auch relativ schnell modellieren. Das ist wohl wahr. Okay. Ja. Aber als ich das gehört habe, ihr habt das Aus meiner Sicht habt ihr das intuitiv gemacht, weil ihr wolltet ja, wie du es gesagt hast, das dann irgendwie clustern oder so gruppieren, dass man gegen Schnittstellen arbeitet.
Ne? Ja.
Du weißt genau, was liefert dir oder wie viel Gewicht kannst du an deine Tragstruktur dranhängen oder dranbringen. Damit wusstest du Bescheid und du wusstest auch mit welchen, ich sage jetzt mal profan, mit welchen Schrauben das da festgemacht werden durfte oder sollte. Ja. Vielleicht hat sich da nochmal was geändert. Das ist das, was du gerade sagtest. Ne? Es war nicht alles gefixt, aber so ungefähr in die Richtung ging es.
Und absolut.
Und das hat euch, glaube ich, dann den Freiraum gegeben, dazwischen zu wirbeln und zu machen und zu tun und halt diese Innovationskraft auszuspielen.
Absolut. Ich finde auch, das merkt man tatsächlich, wenn man das so ein bisschen mit diesem Ansatz treibt, dass man wirklich guckt, okay, wie interagieren die Systeme miteinander und das immer im Blick behält im Zuge des Projektes. Das ist eine der Hauptvoraussetzungen, dass sowas überhaupt funktionieren kann, weil man hinten raus immer merkt, oh Gott, jetzt ist ein System doch wieder größer geworden und jetzt müssen wir hier wieder gucken und so. Und dass man da wirklich immer diesen Überblick behält, ist einfach unfassbar wichtig.
Ja, ja. Wie habt ihr solche Abstimmungen dann gemacht, wenn da jemand herkam und sagte, ja, ich kriege das alles gar nicht hier unten und unter und jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir den Platz herkriegen?
Da gab es Krisengespräche noch und nöcher. Da wurde dann ein Krisenmeeting einberufen mit Packaging. Packaging war ja im Prinzip dann unser, ich glaube, das war so wirklich die Subdivision, die sich am meisten mit Systems Engineering beschäftigt haben, weil die eben alles koordinieren mussten. Die mussten gucken, wo sitzt die Kühlung, wo sitzt der Motor, wie passt alles zusammen am Ende. Und dann musste man sich da zusammensetzen und dann wurde gesagt, okay, hier brauchen wir irgendwie Platz, können wir den irgendwie erübrigen. Ja. Und dann wurde natürlich wieder groß rumgeschoben im CAD-Modell und man hat geguckt, okay, wo kann das passen?
Mhm. Ihr hattet ja die European Hyperloop Week als Fokus. Das ist ja quasi dann der Meilenstein gewesen, auf den alle hingearbeitet haben. Wie habt ihr die Zwischenschritte getrackt oder geplant und wie konntet ihr überprüfen, ob ihr überhaupt auf dem richtigen Weg seid?
Das hat tatsächlich insofern ganz gut funktioniert, weil wir von der European Hyperloop Week vorher im Prinzip Vorgaben bekommen haben, die wir erfüllen mussten. Das bedeutet, das war ein mehrstufiger Prozess und wir mussten immer wieder Dokumentation dann auch abgeben. Ah, das ist tatsächlich gut, dass du es erwähnst. Wir mussten immer wieder Dokumentation abgeben, die dann gescreent wurden, wo geguckt wurde, ob wir die Anforderungen erfüllen. Und das hat uns das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher gemacht, weil wir dadurch extern gesetzte Deadlines hatten, die wir erfüllen mussten. Und dann haben wir das einfach auch runtergebrochen von dem, was wir aus Erfahrungswerten wussten, wie lange Dinge dauern, was natürlich auch immer wieder überarbeitet werden musste.
Wir hatten aber auch unsere internen Deadlines. Also wir hatten Concept Phase oder ein Concept Freeze, Design Freeze, Manufacturing. Also wir hatten das auch schon so intern, so ungefähr, also natürlich auch orientiert an dem, was die European Hyperloop Week von uns möchte, eigentlich auch getimed.
Okay, also habt ihr da auch dann Release-Planung gemacht, Grundsätze des Projektmanagements angewendet?
Genau.
Ja, sehr spannend. Und der Erfolg gibt euch ja recht am Ende des Tages. Ihr habt es ja geschafft.
Ja, tatsächlich konnten wir, weil wir eben wegen Corona konnten wir leider nicht mit dem Pod vor Ort sein. Das war auch wirklich schade. Aber wir sind mit dem Pod quasi, also mit unseren Prototypen sind wir quasi zu Hause während der Hyperloop Week gefahren, haben das dann live übertragen nach Valencia, um zu zeigen, quasi er fährt und alles funktioniert. Aber wir waren auch nur eins von, ich glaube, 5 Teams insgesamt, die überhaupt einen fahrenden Pod bauen konnten wegen der Pandemie. Und das war natürlich auch einfach schade für das Team. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Wir haben erstmal natürlich auch sehr gut abgeschnitten bei der European Hyperloop Week, aber sind dann danach noch nach München, weil die eine relativ lange Teststrecke haben und haben dann gesagt, jetzt wollen wir es wirklich wissen und jetzt wollen wir mal sehen, was der Prototyp so kann. Und da haben wir dann wirklich mal so ein bisschen die Grenzen ausgetestet.
Mhm. Ach so, ich dachte, die Röhre, wo der drin fährt, der Pod, das hättet ihr da auch gebaut.
Nee.
Das war nicht euer Fokus. Ihr hattet quasi die Vorgaben, der Pod darf so und so groß sein oder muss so und so groß sein, damit er da drin
genau.
schweben kann, damit er da drin fahren kann.
Genau. Da ist dann im Prinzip, hat man einen ganz einfachen I-Träger, so wie man ihn kennt aus jedweder Art von Baustelle eigentlich, einfach so ein ganz normaler I-Träger. Und darauf fährt dann im Prinzip der Prototyp. Das einfach, weil es billig ist und die Teams sich das relativ gut kaufen können, ohne großen Aufwand. Und ich meine, das ist immer noch teuer. Ich meine, das ist Aluminium, wenn man sich da 200 Meter irgendwo in den Garten legen will. Das ist immer noch sehr teuer. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das jetzt wirklich noch bis an die Spitze treiben und sind deswegen danach noch nach München gefahren, einen Monat später, um zu schauen, was unser Prototyp denn alles so kann.
Ja, sehr schön. Ja, tolle Geschichte. Das war, ich glaube, wirklich ein toller Einblick darin, wie Systems Engineering so interdisziplinär funktioniert, wie ihr das gemacht habt. Bevor wir jetzt rausgehen, noch die Frage, haben wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, ey, warum hat er das nicht gefragt? Das würde ich gerne noch erzählen. Das war mein größtes Learning bei dieser Aktion.
Wie war es bei dir, Iris?
Mein größtes Learning? Ich kurz überlegen.
dann mache ich einfach mal kurz den Start. Also, ich meine, das hat dann mit Systems Engineering, weiß nicht, ob das direkt damit was zu tun hat, aber für mich war es einfach wirklich so, dieses einfach mal in so ein Projekt reinzugehen und das von Anfang bis Ende zu begleiten und aufzubauen. Man steht eigentlich permanent vor gefühlt unlösbaren Problemen und hat überhaupt keine Idee, wie soll das jetzt wieder funktionieren und wie sollen wir das jetzt schon wieder schaffen. Und das war unfassbar spannend, da mal reinzuschauen und zu sehen, okay, irgendwie kriegt man das dann doch immer wieder hin. Und das war so das, was ich auch aus dem Projekt mit am meisten mitgenommen habe.
Ja, also da kann ich letztendlich auch echt nur zustimmen. Also das ganze Jahr, also ich bereue nichts. Das war echt ein Jahr, in dem ich viel dazugelernt habe, viel gewachsen bin. Auch mal so ein bisschen raus. Also wie gesagt, vom Hintergrund bin ich Informatikerin. Es hatte jetzt letztendlich nicht viel mit Informatik zu tun, aber es war einfach mal was ganz anderes. Ja, was man halt auch so nicht, auch im Job nicht einfach mal irgendwie so erlebt, so einen großen Verein aufzubauen mit 60 Leuten und so viele coole neue Erfahrungen zu haben, das ist etwas, was mich auch bis heute prägt und auch meine Arbeitsweise beeinflusst bis heute.
Ja, sehr schön. Also auch die Soft Skills, wie man so schön sagt, sind da geprägt worden und da habt ihr wirklich was gelernt, was er mitnimmt.
Absolut.
Ja, dann danke ich euch fürs Interview.
Ich hoffe, sehr gerne.
Das war sehr spannend für die Zuhörer. Und wenn die irgendwelche Fragen haben, können sie uns oder erstmal mir gerne schreiben über hörerfrage@zukunftsarchitekten-podcast.de. Und die Profile, die LinkedIn-Profile von euch beiden, die werde ich in den Shownotes verlinken, wenn das für euch in Ordnung ist.
Klar.
Und wer dann eine direkte Frage an euch hat, kann sich ja dann da rüber an euch wenden. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Wunderbar, danke dir.
Ja, vielen, vielen Dank. War sehr cool.
Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes freuen. Du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Ich organisiere regelmäßig offene Q&A-Webinare, in denen ich live auf deine Fragen eingehe. Ich gebe die Antworten und zeige Dinge auf, wie sie pragmatisch gelöst werden können. Gehe einfach auf bibliothek.björnschorre.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert, wie der Rest der Hörer-Community auch. Am nächsten Mittwoch findet wieder der monatliche Stammtisch zum Systems Engineering statt. Sei am 6. April ab 19.30 Uhr dabei und tausche dich in lockerer Runde zu Themen wie Anforderungen, Systemarchitektur und die dafür genutzten Tools aus. Den Link zum Zoom-Raum findest du hier in den Shownotes oder auf meiner Webseite unter Events. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.